jetzt nochmal. Sagen Sie nochmal ruhig.
Das ist tatsächlich ein Beitrag zur Energiewende, denn Kassel belegt, dass man auch eine Großstadt dieser Größenordnung problemlos aus Strom besorgen kann, ohne auf die Atomkraft zurückzugreifen. Und es belegt ein zweites, auch deswegen ist es nicht nur symbolisch. Es lohnt sich, dafür zu kämpfen, oder Einrichtungen der Grundversorgung in städtischer, und das heißt in demokratischer Kontrolle zu behalten, anstatt alles, was man hat, zu privatisieren.
Sie meinen jetzt auch Wasser und am Ende den wahrscheinlich noch bei der Luft angekommen.
Ja, es hat in den letzten Jahren oder Jahrzehnten einen Trend gegeben unter dem Motto, öffentliche Hand könne das nicht, alles Mögliche zu privatisieren. Interessant ist immer, was dann privatisiert wurde. Noch nie ist jemand auf die Idee gekommen, die Agenturen oder das Sozialamt zu privatisieren. Privatisiert wurden immer die Betriebe, die Gewinn abgeworfen hat, wo also die öffentliche Hand bewiesen hat, dass sie eigentlich wirtschaften kann. Und das zu Zwecken, die im Kern dazu geführt haben, dass wir in Deutschland beispielsweise eine Stromversorgungsstruktur heute haben, wo kaum noch zu trennen ist zwischen Erzeugung und dem Vertrieb. Das ist einer der Gründe, warum wir in Deutschland nach wie vor über 70% höhere Netzkosten für Strom haben als im Rest Europas.
Das Auto billig kaufen und die Reparatur teuer ist.
Ja, so wird das gemacht, weil wir dort eine Herausbildung einer, wie die Wissenschaft sagt, Oligopolstruktur haben. Das heißt, mehrere sehr starke Unternehmen teilen sich den Markt. Vier genauer gesagt. Und hiergegen hat Kassel in einem Kampf der Grünen, die verhindert haben, dass diese Stadtwerke vollständig an andere verkauft werden, was zum Beispiel in anderen Städten ja passiert ist. Gucken Sie sich Hamburg an, gucken Sie sich Berlin an. In meinem eigenen Heimatkreis Göttingen ist die Diskussion auch immer noch nicht beendet, ob man nicht weitere Teile an E.ON verkauft. Hier hat Kassel einfach eine ganz handhabbare, praktische Alternative aufgezeigt.
Wir haben Ende Januar stehen in Hessen Landtagswahlen auf der Agenda. Könnte man die Kasseler Energiewende als geschickten Schachzug der Sozialdemokraten interpretieren? Also Roland Koch mit einem urgrünen Thema zu attackieren und den Grünen die Schau zu stehlen?
Ich weiß gar nicht, ob es den Sozialdemokraten gelingt, auch nur im Ansatz uns die Schau zu stehlen. Was Umwelt angeht, ist und bleiben die Grünen die Referenzgröße. Und wenn Sozialdemokraten oder auch Konservative, gelegentlich versucht sich ja die Kanzlerin auch auf diesem Feld, sich grün geben, dann nutzt das in der Regel den Grünen und schadet ihnen nicht.
Behandlung der Umweltfrage durch die Kanzlerin, das ist gleich vielleicht durchschließend.
Wenn Sie mir noch die Frage oder den Hinweis zu Hessen erlauben, natürlich ist auch unter einem anderen Aspekt dies hier von Bedeutung. Bekanntermaßen streitet der hessische Ministerpräsident Koch dafür, jene beiden Redaktoren, die ich mehrfach stilllegen musste wegen eklatanter technischer Mängel. Funktionierte etwa das Sumpfsieb für den Fall einer Notkühlung nicht? Es fallen da Dübel aus der Decke. Für all dieses möchte er, dass sie länger laufen. Kassel beweist, und insofern ist das eine sehr gute Antwort auf Herrn Koch, Kassel beweist, dass wir in der Energiesicherheit auch einer Stadt wie Kassel, einer Großstadt, nicht darauf angewiesen sind, dass wir uns auf solche alten Möhren und ihre technischen Probleme verlassen. Was die Kanzlerin angeht, die Kanzlerin hat das getan, was jeder deutsche Kanzler getan hätte. Wir haben erneut die Frage eines Kyoto, eines Nachfolgeabkommens auf die internationale Agenda gesetzt. Das, was die Kanzlerin bisher schuldig geblieben ist, ist mit Maßnahmen zu liefern. Man hat mit großem Klamauk im März beschlossen, die Europa wolle mindestens 20% der Treibhausgase einsparen bis 2020. Bis heute gibt es keine Lastenteilung zwischen den europäischen Mitgliedstaaten. Das hat man vorsichtshalber gesagt, da soll die Kommission mal einen Vorschlag machen. Die kommt aber gar nicht dazu. Das heißt, das wirkliche Kraft der deutschen Präsidentschaft hätte erfordert, nicht nur im März 20% zu beschließen, sondern auch zu sagen, Deutschland muss dann 40% machen, Frankreich 15%, Litauen 5%. Also eine solche Lastenteilung auf den Weg zu bringen, das ist versäumt worden. Das heißt, im Wesentlichen ist die internationale und europäische Klimapolitik von Frau Merkel von Ankündigungen geprägt. Im Lande selber, in Meseberg hat man beschlossen, 40% Reduktion für Deutschland. Man hat das grüne Ziel 1:1 übernommen. Man hat dann auch ein grünes Instrument übernommen, was man immer bekämpft hat, nämlich das Erneuerbare Energiengesetz. Das soll ausgebaut werden. Das begrüße ich als Vater des Erneuerbaren Energiengesetzes ausdrücklich. Bei allen anderen Sachen ist Stillstand angesagt. Es gibt bis heute keine verbindliche Oberbegrenzung für den Verbrauch von Autos. Es gibt ein Machtwort der Kanzlerin gegen den Beschluss ihres Koalitionspartners, ein Tempolimit einzuführen. Es gibt keine Klärung, wie dann künftig sichergestellt werden soll, dass der Verbrauch an Wärme in unseren Wohnungen, insbesondere im Wohnungsbestand, reduziert werden soll, weil Herr Gloß jeden Vorschlag des Umweltministeriums an dieser Stelle blockiert. Ich habe noch nie gehört, dass Frau Merkel sich an dieser Frage an die Seite von Herrn Gabriel gestellt hat. Das heißt, es ist außerordentlich fraglich, ob man dieses Ziel erreichen wird. Und das ist jetzt keine rein theoretische Frage. Wenn ich mit einer solch sozusagen schlechten praktischen Handels dann nach Bali gehe und den USA, China und Indien erzählen will, die sollen mal reduzieren, dann sagen die einfach, ja, und was macht ihr? Ihr redet davon, aber ihr liefert nicht. Und deswegen glaube ich, dass Bali sehr, sehr schwierig wird, weil Europa, weil Deutschland ihrer Vorreiterrolle, die wir lange Zeit gehabt haben, nicht mehr gerecht wird.
Eine Nebenfrage. Haben Sie den Eindruck, dass ein Umweltministerium unter wem auch immer systemisch das verlorene Ministerium ist?
Nein, ein gutes Umweltministerium würde sich im optimalen Fall selber überflüssig machen. Aber davon sind wir leider noch weit, weit entfernt. Und deswegen ist das, was wir unter Grün geschafft haben, nämlich die Ausweitung dieses Ministeriums hin zu einem Klima- und einem faktischen Energieministerium. Das Wirtschaftsministerium ist ja nur noch für die Kohle zuständig und Gas. Diesen Weg war richtig, der muss eher ausgebaut werden. Das heißt, in die gesamte Kompetenz für Klima, Energie und Umwelt in einer Hand zu haben, das ist die Herausforderung, um Deutschland zukunftsfähig zu machen.
Kann man das, was Sie gerade gesagt haben, auch als ein Plädoyer für eine Neuauflage des rot-grünen Projektes irgendwie verstehen?
Ich glaube, dass die SPD auf ihrem Parteitag mit einigen Beschlüssen zum Ausdruck gebracht hat, wie unzufrieden sie mit der CDU ist und wie schön es mit uns war. Dennoch muss man realistisch sehen, dass in allen Umfragen im Bund die SPD von der Möglichkeit, mit uns eine Koalition zu schließen, noch weit entfernt ist. Das liegt nicht an uns, sondern an der Schwäche der SPD. Diese Situation ist aber nach meiner festen Überzeugung in Hessen und möglicherweise auch in meinem Land Niedersachsen im Frühjahr eine andere. Hier gibt es tatsächlich die Möglichkeit, konservative Regierungen in Hessen nicht zum Greifen nahe abzulösen, wenn wir alle Kräfte darauf konzentrieren und dann eine Politik fortsetzen, die sich einer sozialen Gerechtigkeit ebenso wie der Verantwortung fürs Klima bewusst ist.
Könnte man das in Richtung eines rot-rot-grünen Experimentes interpretieren? Wie stehen Sie zu dieser Geschichte? Es wäre ja eine rechnerische Möglichkeit.
Bei den Landtagswahlen sehe ich in keinem der Flächenstaaten die Linkspartei im Parlament. Das heißt, jede Stimme für Linkspartei ist eine Stimme für Roland Koch oder für Christian Wolff. Und so wird man den Wahlkampf auch anführen müssen. Insofern stellt sich diese Frage nicht. Auf Bundesebene hat diese Frage die Linkspartei beantwortet. Sie sagt, sie will nicht regieren. Also wird man an dieser Frage, wenn man eine Alternative zur Großen Koalition sucht, andere Lösungen finden müssen.
Ich würde eigentlich als Berufsmensch fragen, wie Sie Leute wie mich beurteilen, Leute, die Ihnen Frage stellen.
Ich freue mich immer drüber, weil Fragen fordern einen heraus.
Der kühle Allgemeinantwort. Sie müssen doch, Sie werden doch angegangen von für Sie völlig absurden Dingen, oder?
Man bekommt gerade, wenn man auf solchen Veranstaltungen oder in Markthallen ist, aber auch viel mit, was die Menschen wirklich drückt.
Also Sie haben jetzt eben...
Und ja, ich habe ein längeres Gespräch. Ich musste das dann Ihnen zugunsten etwas abkürzen, mit einem Vertreter der Arbeitslosen- und Sozialhilfeinitiativen gesprochen. Da wird dann oft ganz interessant, dass der Diskurs, den man in Berlin in der politischen Sphäre führt, mit den Dingen, mit den wirklichen Dingen vor Ort ganz wenig zu tun haben. Der hat nicht allgemein gefordert, wie die Linkspartei sagt, Hartz IV muss weg. Der hat genau gesehen, dass zum Beispiel die Frage, dass Sozialhilfeempfänger, seit wir das Arbeitslosengeld II haben, also auch die alleinerziehende, geschiedene Mutter, der Berufsanfänger plötzlich einen Anspruch auf Weiterbildung, auf Fortbildung, auf Förderung haben, dass das ein erheblicher Fortschritt ist. Aber der sagt mir gleichzeitig, so wie das in vielen Arbeitsgemeinschaften oder auch in Kommunen, wo Optionen sind, praktiziert wird, ist das unmöglich. Da findet unglaublich viel Schikane statt. Und deswegen ist eigentlich das Praktische an so einer Geschichte, sich auf das praktische Problem einzulassen, ganz wichtig. Ich finde das eher bereichernd. Natürlich ist es anstrengend. Es gibt auch Menschen, die mit sehr abseitigen Vorstellungen auf einen zukommen. Das ist immer so. Aber wenn man das nicht möchte, dann soll man keine Politik machen.
Sagen wir mal so, wenn ein Star kommt, ist die Übersetzung zwischen den Lebenswelten und den ihren Diskursen oder Angriffsmöglichkeiten doch extrem, oder?
Ja, aber dadurch, dass man, wenn man als Abgeordneter relativ viel auch solche kleineren Geschichten macht, ich in meinem Wahlkreis regelmäßig und nicht nur in Göttingen, sondern auch in den Dörfern drumherum, auch denen, die sich fast schon zu Kassel rechnen, wie Stauffenberg, wo ich übernächste Woche bin, regelmäßig solche Bürgersprechstunden, wo ich zwar was erzähle, aber wo ich wesentlich darauf beruht, dann im Zwiegespräch mit den Menschen hier solche Dinge zu erfahren, weil anders hebt man selber völlig ab und kriegt auch kein Gefühl mehr für das, was eigentlich wirklich wichtig ist. Es reicht nicht, jeden Tag die Bild-Zeitung zu lesen.
Das war, glaube ich, in keinem Fall. Aber Sie haben den Eindruck, dass die Übersetzung trotzdem, dass sie doch klappt.
Das weiß ich nicht. Das müssten andere dann beurteilen. Ich kann immer nur mit Willy Brandt sagen, man hat sich bemüht.
Wenn man jetzt, Sie haben gerade das, also die Hartz-IV-Problematik angesprochen, hat man als grüne Partei den Eindruck, dass man repräsentiert ja ein anderes Milieu, wage ich mal zu behaupten.
Ja. Das brauchst du nicht zu wagen. Das ist so.
Und also kommt man an diese Problematiken eigentlich so ran, wie man sie bräuchte? Also das heißt, kommt man mit den Betroffenen in Kontakt, dass man für diese Betroffenen Politik machen kann, in deren Sinne?
Also das ist ja das Interessante, das für alle Parteien gilt, dass sie mit dem eigentlichen Klientel derjenigen, die über Jahrzehnte, über mehrere Generationen in Armut gehalten wurden, gerade über die Sozialhilfe, alle ganz wenig zu tun haben. Das sage ich jetzt nicht für die Grünen alleine, das gilt für die Linkspartei, die im Wesentlichen ein Klientel unter Gewerkschaftern hat. Das gilt für die Sozialdemokratie, die sich viel mehr Furcht hat über die Nöte des älteren männlichen Facharbeiters, der Angst davor hat, berechtigt. Das ist jetzt nicht überheblich, wenn ich das sage. Das gilt für die Union und für FDP auch. Und vielleicht sind wir sogar noch am nächsten dran über eine ganz verrückte Situation, weil wir natürlich sehr viele junge Leute in unseren Reihen haben, die bei ungewisser Berufsaussicht mit guter Qualifikation auf den Arbeitsmarkt kommen und jetzt gelegentlich mit Jobvermittlern konfrontiert sind, die meinen, sie müssten Wordcourse machen. Und wo die sagen, sag mal, bist du bescheuert? Ne? Das habe ich nicht nötig, das kann ich besser als du. Das heißt also, wir haben da schon einen eigenen, aber vielleicht auch einen anderen. Das, was man machen muss, ist genau hingucken. Und genau hingucken würde eigentlich dazu führen, zu sagen, die Grünen hatten recht, als sie bei der Verabschiedung von Hartz IV gesagt haben, wir wollen das Schonvermögen fürs Alter deutlich höher gewährt wird. Weil es keinen Sinn macht, Leuten das Ersparte fürs Alter wegzunehmen und sie anschließend auf Grundsicherung angewiesen zu sein zu lassen. Das ist, was sie erschreckt. Das nützt den Leuten übrigens mehr, als wenn man ihnen sagt, wir zahlen dir 3 Monate oder 6 Monate länger Arbeitslosengeld eins und dann nehmen wir es dir weg. Wir haben auch gesagt, wir brauchen...
Das ist ja auch die sogenannte Armutsgewöhnungspauschale.
Ja. Und das ist symbolische Gerechtigkeit an der Stelle und nicht richtige, also nicht materielle Gerechtigkeit. Materielle Gerechtigkeit muss auch zur Kenntnis nehmen, nachdem man das Ganze jetzt praktiziert und eingeführt hat. Und da muss ich mal darauf hinweisen, selbstverständlich war das Arbeitslosengeld II für alle, die vorher Sozialhilfe bekommen haben, eine Verbesserung. Aber deswegen kostet das übrigens auch so viel. Übrigens auch für viele, die vorher Arbeitslosenhilfe bekommen haben, war es eine Verbesserung, die davor zwar Sozialhilfe hätten kriegen können, aber sie nicht beantragt haben, weil sie nicht zum Sozialamt gegangen sind. Also hat schon verbessert. Aber wir sagen auch, diese Verbesserung reicht offenkundig nicht aus. Wenn ich sehe, welche Schwierigkeiten Familien haben, gerade im ländlichen Raum, ihre Kinder, wenn sie von Arbeitslosengeld II abhängig sind, auf weiterführende Schulen zu kriegen. Wenn ich Schulernährung anschaue, hier muss sehr viel passieren. Wir wollen, dass beispielsweise in der Frage warmen Mittagessens für jeden Schüler, und zwar zum Nulltarif, für die dann von Transferleistungen abhängig was gemacht wird. Und wir glauben, dass man auch die Regelsätze deutlich erhöhen muss. Das sind die Konsequenzen, die wir jetzt aus den praktischen Erfahrungen, auch gerade aus Gesprächen mit Leuten, die davon betroffen sind oder Betroffene vertreten in solchen Verbänden, ziehen. Also mehr Schirmvermögen, höhere Regelsätze und massive Anstrengungen, gerade in der Kinderbetreuung, um Schulbesuch, um Essen und Ähnliches zu verbessern.
In Ihrer Partei gibt es gerade eine Debatte um Grundsicherung versus bedingungsloses Grundeinkommen. Das ist gerade, also wird jetzt gerade nach der neuesten Aktion sozusagen, nach den ISAF-Geschichten. Wie positioniert man sich da an dieser Stelle oder wie ist Ihre Haltung dazu?
Das Anliegen, das wesentliche Anliegen bei denjenigen, die für ein Grundeinkommen, auch die sind nicht mehr für ein bedingungsloses Grundeinkommen. Das wesentliche Anliegen ist, dass derjenige, der arm ist, sich nicht dadurch seiner Würde begibt. Das ist der Kern des Ganzen. Und das ist natürlich eine massive Kritik an der Praxis in den einzelnen Jobcentern, den Arbeitsagenturen dort. Für das ganz Praktische, das heißt für die Frage, wie helfe ich den von Armut und Arbeitslosigkeit Betroffenen jetzt am schnellsten, glaube ich, dass ein so großes Modell wie das Grundeinkommen, was ja einen Umbau des gesamten Steuersystems voraussetzt, wir müssten Steuern vom direkten in den indirekten Bereich mit erheblichen Preissteigerungen, muss man immer wissen, wir müssten das gesamte Steuersystem entsprechend umbauen, das würde so lange dauern, dass denen gar nicht geholfen würde. Ich bin deswegen aus praktischen Gründen dafür zu sagen, wir wollen hier einen höheren Regelsatz, wir wollen bessere Anrechnung des Schonvermögens, wir wollen mehr Leistung für Kinder. Das ist das, was wir jetzt tun müssen und wo den Leuten wirklich praktisch geholfen wird. Wir können das nicht vertagen, bis wir sozusagen das gesamte Steuersystem dieser Republik umgebaut haben.
Das müsste natürlich ein Wunderwerk sein, weil die Mechanismen der öffentlichen Verteilung sehr...
Ja, klar. Deswegen bin ich ja.
Das zweite Argument ist natürlich immer, wer zahlt.
Deswegen bin ich ja für das Praktische jetzt. Und das Praktische kann man lösen. Diese Fragen, die wir dort genannt haben, beispielsweise jedem Kind ein warmes Mittagessen, kostenlose Schultransport, das sind alles Beträge in einer Größenordnung, die können Sie relativ schnell aufbringen in der jetzigen Situation, wo wir mehr Steuereinnahmen haben. Wir sagen auch, diese Investitionen in Infrastruktur müssen finanziert werden von den Ländern. Die Länder müssen dafür mehr Geld haben. Die Länder können mehr Geld haben, wenn wir beispielsweise eine Erbschaftssteuer haben, die der in den USA entspricht. Das ist ja kein Hochsteuerland. Und es ist überhaupt nicht einzusehen, dass jemand, der zufällig geboren wurde in eine Situation, wo er etwas erbt, nicht ein Stück auch zu der Gemeinschaft beiträgt. Das wird ihm ja sein Vermögen nicht nehmen. Auch in den USA leben Erben prima.
Ja, einen bestimmten Betrag wird es kosten.
Sicher, natürlich. Aber es ist ja nicht so, sozusagen, ist das Geld nicht besser investiert in sowas wie Bildungsinfrastruktur? Und wir sagen auch, dass wir, obwohl wir sagen, Einkommen von, was reinvestiert wird, das soll nur mit 30%, also Einkommen aus Kapitalgesellschaften, die Unternehmenseinkünfte besteuern. Aber private Einkünfte, da ist es doch kein Bein ab, wenn man statt 42, 45% Einkommensteuer zahlt. Für die Gruppe, ich glaube nicht. Ich jedenfalls würde mich da nicht enteignet fühlen. Ich müsste das ja zahlen.
Sie müssen ja gar nicht zahlen, weil Sie ja auf Homepage sauber sind. Er kann ja nebenbei.
Ja, aber trotzdem muss ich so viel zahlen.
Wir schließen mal ab, vielleicht mit einer persönlichen Frage. Also, wie ist man Ex-Minister? Das klingt so ein bisschen wie Bunte, aber also Ihr Bodyguards sind inzwischen schon keine mehr da.
Ja, die sind sofort abgezogen worden. Ich hatte vorher keine und hinterher. Ich hatte vorher als ich Parteivorsitzender war, auch keine. Bin da schon genauso viel rumgefahren wie heute oder als Minister und habe sie dann auch nicht mehr gehabt, seit ich nicht mehr Bundesminister bin, weil man gemeint hat, ich müsste nicht noch nachsorgen geschützt worden. Nein, ich sei nicht gefährdet. Das ist auch eine gute Botschaft. Seien Sie froh drüber. Ich habe das ja nie als, ich fand die immer sehr nett, ich bin mit denen sehr gut ausgekommen, aber dass das eine Bereicherung des Lebens ist, ständig Menschen um sich herum zu haben, die auf einen aufpassen, das ist auch nicht so. Das ist, glaube ich, unterschiedlich, was sie machen. Wenn sie nach dem Ministersein aus der Politik aussteigen, dann haben sie eine andere Situation, als wenn sie nach dem Ministersein weiter Politik machen, und zumal Opposition. Und das ist das, was ich mache. Insofern muss ich mich nicht so viel umstellen. Ich mache, außer dass ich nicht mehr Abteilungsleiter, Besprechungen leiten muss und mittwochs morgens ins Kabinett muss, dafür habe ich jetzt andere Termine, mache weiter Politik und das macht mir Spaß.
Vielleicht noch eine letzte Frage zum Abschluss. Sie und Kassel, welche Verbindungen gibt es da? Wie erinnern Sie Kassel? Wie haben Sie Kassel erlebt?
Also erstens, Kassel war für mich schon seit den 70er Jahren immer ein wichtiger Ort, weil ich oft zur Documenta gegangen bin. Das hat mir ein Kunstverständnis, die Documenta, das war 1972, sehr geprägt und deswegen war das für mich immer wichtig. Ich fand das auch immer witzig, dass eine Stadt, die ja im Krieg so und durch die Nachkriegszeit, das waren ja nicht alles Bomben, das war ja auch Stadtplanung, so gerade zugerichtet wurde wie Kassel, um es mal so höflich zu sagen, dass die dann gleichzeitig einen sozusagen für die bildende Kunst eine so zentrale, geradezu globale Bedeutung hat, kommt sozusagen gleich auf einem Niveau mit Venedig, das finde ich toll. Und privat war es immer so, dass wir früher von Göttingen oft rüberfuhren nach Kassel, um hier in die Therme zu gehen. Das fand ich auch schön. Und dann bei einem Spanier mitten in der Innenstadt zu essen. Das ist so eine eher private Erinnerung. Ja.
Okay, Herr Trittin, ganz herzlichen Dank.
Ja. Also eine Sache muss ich noch hinzufügen aus meiner Zeit als Minister. Und es gibt ja einen der größten Wechselrichterherstellungen und ohne Wechselrichter keine Solarstrom.
Der größte
Ja, vielen Dank.